Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Ich bin Tobias Ullmeier, guten Abend. Die Fußball-Bundesliga ist für die nächste Spielzeit komplett. Zu den Rückkehrern unter den Aufsteigern aus Köln und Paderborn gesellt sich auch ein Neuling, der 56. in der Bundesliga-Geschichte, Union Berlin. Im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart verteidigten die Eisernen ein 0:0. Das reichte nach dem 2:2 in Stuttgart. Stefanie Batschik.
Der erste FC Union ist in der Fußball-Bundesliga zum ersten Mal in der Geschichte des Clubs. Am Ende reicht ein 0:0 gegen den Bundesligisten, gegen den VfB Stuttgart. Dabei sind die Schwaben die bessere Mannschaft gewesen. In der ersten Hälfte hatten die besseren Chancen. Ein Tor erzielt in der 8. Minute. Freistoß von der Ogo, der links einschlug bei Rafael Giekiewicz im Tor. Dann zurückgenommen wurde von dem Videoassistenten, weil Gonzales da im Abseits stand, Giekiewicz behindert hat. Und dann konnten sie zu wenig machen aus ihren Chancen. Union in der zweiten Hälfte dann stärker. Abdullahi hat zweimal den Pfosten getroffen, den rechten. Und am Ende haben sie das dann einfach runtergerockt, runtergespielt, runtergekämpft. Und am Ende steht der erste FC Union in der Fußball-Bundesliga. Und der VfB Stuttgart muss den bitteren Gang in die zweite Liga antreten nach diesem 0:0.
Und einer der Macher des Erfolges der Eisernen ist der Schweizer Trainer Urs Fischer. Einer der Macher, auch wenn er selbst vom Erfolg des Kollektivs spricht.
Wahnsinn, ich meine, es ist ein Erfolg für den ganzen Verein. Alle haben mitgeholfen das ganze Jahr. Es ist für mich nicht ein Erfolg von Einzelnen, sondern vom Gesamten. Ich meine, wenn du das gesehen hast, miterlebt hast heute, was die Fans wieder geleistet haben, ja, dann freue ich mich.
Und Freude auch bei Aston Villa. Der Club steigt wieder in die englische Premier League auf. Die Londoner haben das Championship-Playoff-Finale gegen Derby County mit 2:1 für sich entschieden und sicherten ihrem Club damit garantierte Einnahmen von rund 200 Millionen Euro in der lukrativen Premier League. Auf der Tribüne brach nach dem Abpfiff auch bei Prince William euphorischer Jubel aus. William ist seit langem Fan von Aston Villa. 500 Wochen, das sind fast 10 Jahre, 500 Wochen ist der US-Amerikaner Mike Bryan seit heute die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste im Doppel. Seit fast 20 Jahren spielt Bryan zusammen mit seinem Bruder Bob. Erstmals war er im September 2003 die Nummer 1. Und jetzt steht er in Paris bei den French Open auf dem Platz, allerdings nicht heute, an einem Tag mit einigen Enttäuschungen aus deutscher Sicht. Guido Ringel.
3:7, kein typisches Tennisergebnis, aber noch ein versöhnliches Resultat des zweiten Tages von Paris. Die deutsche Bilanz ist somit nicht gerade eine umwerfende, aber sie wurde poliert mit den Erfolgen von Yannick Maaden, Jan-Lennard Struff und Andrea Petkovic. Wobei vor allem der Erfolg von Struff eine dicke Überraschung war. Sein Gegner hieß nämlich Denis Shapovalov aus Kanada. Ein junger, aber schon sehr guter Mann, der hier an Nummer 20 gesetzt war. Aber Struff war an diesem Montag besser.
Ja, war ein sehr guter Dreisatzsieg. War jetzt nicht zu erwarten gegen Shapovalov. Jetzt in drei Sätzen zu schlagen, super Spieler, deswegen bin ich sehr glücklich drüber.
Richtig gut, auch endlich mal wieder Andrea Petkovic. Nach vielen Enttäuschungen zuletzt nun der Dreisatz-Kampfsieg gegen die Amerikanerin Risk.
Nerven hat es einige gekostet. Ich war ja zwischendurch 2-6, 0-2 und 15-40 bei meinem Aufschlag hinten. Und wenn ich da zwei Breaks hintereinander bekomme, ich weiß nicht, ob ich da dann nochmal zurückkomme. Es wäre auf jeden Fall noch schwieriger gewesen. Und deswegen bin ich umso zufriedener, dass ich das Ruder dann am Ende herumgerissen habe.
Damit geht es für Petkovic noch ein bisschen weiter in Paris, genauso wie für die Topstars der Szene. Denn sowohl Serena Williams als auch die Herren Nadal und Djokovic waren am Montag erfolgreich, stehen jeweils in der zweiten Runde.
Es war zwar keine Premiere, aber eine Riesenüberraschung, dass Finnland zum dritten Mal Eishockey-Weltmeister geworden ist. 3:1 gegen die haushohen Favoriten aus Kanada gestern im Endspiel von Bratislava. Überschwänglicher Jubel heute deshalb in Finnland bei der Rückkehr der Helden. Carsten Schmiester.
30.000 Menschen haben die Weltmeister am Abend im Stadtpark von Helsinki für finnische Verhältnisse ekstatisch gefeiert. Begrüßt, würden wir in Deutschland sagen. Alles in allem dann eben doch mit immer noch kontrolliertem Jubel, aber von Herzen. Und das zählt schließlich. Und vielleicht konnten es viele ja auch immer noch nicht so richtig glauben. Die Außenseitertruppe mit nur 2 NHL-Spielern, dafür aber 18 WM-Neulingen. Das angeblich bisher schlechteste Team hatten Experten vor der WM gelästert und Trainer Jukka Jalonen heftig kritisiert. Aber jetzt hat er zum zweiten Mal den Titel geholt und plötzlich ist er ein Nationalheld. Mutig und weitsichtig, weil er eben nicht auf Einzel-, sondern auf Teamleistung Höchstleistung gesetzt hat und die Gegner, seine Underdogs, brav unterschätzten. So werden Wunder möglich und ein solches feiert Finnland heute. Hat zeitweise sogar allen politischen Streit um Sieg oder Niederlage bei der Europawahl total vergessen. Denn die ist schließlich alle 5 Jahre. Aber das jetzt, das war nach 1995 und 2011 erst der 3. Titel. Und da ist ganz klar, wie die Finnen fühlen. Wählen gehen ist gut, Weltmeister werden viel besser.
Jetzt erreichen die Doping-Ermittlungen der Operation Adalas auch den alpinen Skisport. Heute hat der österreichische Skiverband bestätigt, dass der frühere Weltmeister Hannes Reichelt im Zuge der Ermittlungen gegen den früheren Langläufer Johannes Dürr befragt worden ist. Mehr von Taufik Khalil.
Hannes Reichelt wurde am vergangenen Freitag morgens um 7 Uhr von Kriminalbeamten aus dem Bett geholt und anschließend stundenlang in Innsbruck verhört. Laut Kronenzeitung stehen diese Ermittlungen im Zusammenhang mit der Operation Adalas, bei der während der nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld mehrere Athleten verhaftet und teils mit Blutschläuchen im Arm beim Doping erwischt worden sind. Reichelt wird aber wohl kein Blutdoping vorgeworfen, vielmehr dürfte hier die Einnahme verbotener Medikamente im Raum stehen. Zeitgleich zu Reichelts Vernehmung wurde der österreichische Langlauftrainer Gerald H. sowie ein Servicemann festgenommen. Reichelts einzige Verbindung zum Seefelder Dopingring soll demnach der festgenommene Trainer sein, der mit dem Speedfahrer zur Schule gegangen ist und ihm 2005 Trainingspläne geschrieben hat. Reichelt bestreitet, dass ihm H. jemals angeboten habe, etwas Illegales zu machen. Reichelt sieht sich als Bauernopfer, dem es laut eigener Aussage die Socken ausgezogen habe.
Es ist noch reichlich Zeit bis zur Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Die findet dieses Jahr erst Ende September statt in Doha in Katar. Über den Austragungsort wird natürlich diskutiert, wobei offenbar mehr unter den Journalisten, unter Politikern, unter den Fans, weniger bei den Aktiven selbst, hat Martin Raspe am Rande des Mehrkampf-Meetings von Götzes am Wochenende festgestellt.
Es geht um den Austragungsort generell, um die politischen Verhältnisse in dem Emirat, um den Zeitpunkt der WM und auch um die damalige Vergabepraxis des Internationalen Leichtathletik-Weltverbandes. Aktuell laufen Ermittlungen in Frankreich. Es besteht der Verdacht, dass beim Zuschlag für Katar nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Das nehmen wir alles wahr, sagt der neue Zehnkampf-Bundestrainer Christopher Hallmann. Aber für uns steht dann doch das Training und der Wettkampf im Vordergrund.
Es ist tatsächlich so, dass wir das versuchen auszublenden. Wir haben so viele Trainingsbaustellen letztendlich, was Technik, Training, Wettkampf und so weiter angeht. Und sportpolitische Themen stehen bei uns nicht ganz oben auf der Agenda, eher Trainingsmethodik und Technik und so weiter.
Trotzdem sind die Reaktionen alles andere als überschwänglich, wenn die Athletinnen und Athleten auf die WM in Katar angesprochen werden. Caroline Schäfer, die WM-Zweite der letzten Titelkämpfe, hätte wohl nichts dagegen gehabt, wenn die WM woanders stattfinden würde als in dem Emirat am Persischen Golf.
Ja, sicherlich ist es fragwürdig, warum Katar eine Weltmeisterschaft bekommt. Es ist natürlich mehr Umstellung und Umstand für alle Athleten. Nichtsdestotrotz ist die Entscheidung getroffen worden. Ich möchte keinerlei Energie verschwenden, dass ich mich jetzt darüber aufrege, sondern ich nehme die Gegebenheiten so hin, akzeptiere sie und mache das Beste draus.
Ähnlich sieht es auch Frank Kowalski, der Leichtathletik-Experte und Cheforganisator der EM letztes Jahr in Berlin, findet.
Ich würde mir einen anderen Ort wünschen. Ich würde es mir auch unter Marketing-Gesichtspunkten mit Sicherheit wünschen, dass es in einem starken Markt stattfinden würde. Ich würde mir wünschen, dass es klimatisch einfacher wäre für die Athleten und dass dementsprechend kein Wettkampfkalender verändert werden muss. Aber ich sage auch, gibt den Ausrichtern dort eine Chance.
Dementsprechend laufen die Vorbereitungen der Athletinnen und Athleten für die WM, die so einiges an Unwägbarkeiten mitzubringen scheint. Auf sportlichem Gebiet tun wir, was wir tun können, sagt Zehnkampf-Bundestrainer Christopher Hallmann. Das Schwierigste wird sein, die Höchstleistung dann zu bringen, wenn die Saison eigentlich schon vorbei ist.
Das ist tatsächlich neu für uns, allerdings schon seit, ich glaube, 3 Jahren bekannt. Und von daher habe ich, was den späten Termin angeht, mache ich mir keine Sorgen, weil wir das schon lange wissen und uns darauf eingestellt haben.
Der Weltfußballverband FIFA hat die lebenslange Sperre gegen den früheren Präsidenten des brasilianischen Verbandes Marco Polo del Nero nach einem Berufungsverfahren bestätigt, wie auch die Geldstrafe von 1 Million Schweizer Franken. Dem 78-Jährigen wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Und gut 4,5 Monate nach seinem viel diskutierten WM-Aus kehrt Tobias Reichmann in die Handball-Nationalmannschaft zurück. Bundestrainer Christian Prokop nominierte den 31 Jahre alten Profi der MT Melsungen für die letzten beiden Spiele der EM-Qualifikation Mitte Juni in Israel und gegen Kosovo. Reichmann hatte zu Beginn der Heim-WM im Januar mit einem Trip nach Florida und Spitzenkommentaren bei Instagram für reichlich Wirbel gesorgt. Und das war Sport aktuell. Mein Name ist Tobias Ühlmeier. Ich darf Ihnen noch eine gute Nacht wünschen.